90 Minuten FM.
Ja, herzlich willkommen bei 90 Minuten FM, dem Rallycast. Es ist schon die Nummer 17 und heute haben wir einen ehemaligen Nationalteamspieler zu Gast. Florian Klein hat fast 300 Bundesligaspiele in Österreich absolviert, zahlreiche Europacup-Spiele, war jahrelang beim VfB Stuttgart in der deutschen Bundesliga und hat 45 Nationalteamspiele absolviert, unter anderem bei der Europameisterschaft 2016. Vor rund 3 Jahren hast du die Karriere beendet und bist heute TV-Experte. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Danke sehr für die Einladung und für die nette Einleitung. Hallo.
Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich überleg grad, aber na, hast nichts Wichtiges vergessen, passt alles.
Ja gut, dann gehen wir ins Thema rein. Wenn wir einen ehemaligen Nationalteamspieler haben, der noch dazu selber bei einer Europameisterschaft gespielt hat, sprechen wir gleich einmal über, würde mal sagen, die offensichtlichste Achillesferse des Nationalteams, und das ist die Personalsituation. David Alaba wird, sage ich jetzt einmal, wahrscheinlich nicht spielen. Marko Arnautović wird wieder fit sein, kann sich aber auch wieder verletzen. Sascha Kalajdzic ist nicht mit dabei. Jetzt gerade vorhin hat der Philipp Lienhardt oder wurde gesagt, dass Philipp Lienhardt auch Vorsichtsmaßnahme einmal nicht mit dabei ist. Ja, wie schlimm ist die Personalsituation, wenn man sich den jetzigen Kader anschaut?
Ja, ich meine, dass man im Laufe eines Jahres immer wieder mal so Verletzungen hat, das kommt vor. Was natürlich bei uns das Tragische ist, dass halt einfach Verletzungen sind, die einfach so gravierend sind, dass, glaube ich, ein Einsatz beim David und bei Sascha Kalajdzic sowieso nicht der Fall sein wird. Das heißt einmal, du hast zwei Ausfälle, die natürlich sehr wehtun. Mit David natürlich den absoluten Topstar bei uns. Auch von der Wichtigkeit im Team braucht man nicht drüber reden. Weiß, glaube ich, auch jeder. Und ja, wenn dann sowas natürlich vor einer Europameisterschaft kommt, ist das extrem bitter. Und da musst du natürlich hoffen, dass ja, bis Mitte Juni dann einfach alle fit bleiben. Du hast das selbst erwähnt, der Marco hat in letzter Zeit muskuläre Probleme. Da hofft man natürlich, dass man das in den Griff bekommt. Das Gute ist, glaube ich, dass man trotzdem auch eine gewisse ja, Vorlaufzeit hat dann auf die Europameisterschaft, wo man einfach 3 Wochen wahrscheinlich zu beisammen ist, wo man noch einmal gezielt auf das eingehen kann. Und natürlich ist es zu wünschen, dass jetzt bis Juni dann alle fit bleiben.
Ja, da über die Europameisterschaft sprechen wir dann gleich nochmal ganz detailliert. Wenn ich mir jetzt 2016 anschaue und jetzt 8 Jahre später und ich schaue mir dann so den Kader an, das ist jetzt nichts gegen euer Team damals, aber wir haben ja doch jetzt vielleicht ein bisschen abgesehen von der Torhütersituation mit Kevin Danso bei Lens, Stefan Leiner, Mönchengladbach, Stefan Posch, Bologna, und den Maxi Wöber bei Mönchengladbach, um die rauszunehmen im Mittelfeld, wirklich sehr, sehr gute Spieler, die noch dabei sind. Reicht diese Breite, die wir da haben, schon aus, um das zu kompensieren? Weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, so einen Superstar hat ja schneller mal eine Nation, ne?
Ja, das ist richtig. Viele Nationen haben halt auch diesen absoluten Superstar dann oft in der Offensive. Bei uns ist es vielleicht mit dem David, der da heraussticht, als Innenverteidiger, jemand, der natürlich unglaubliche Wichtigkeit hat. Über seine Qualitäten braucht man auch nicht mehr reden. Aber so diesen spielentscheidenden Spieler, vielleicht in der Offensive, den wir mit Marco jetzt auch lange Zeit dann natürlich gehabt haben. Der ist vielleicht nicht mehr ganz so vorhanden, weil eben der Marco dann auch nicht immer jetzt von Beginn an spielt, auch natürlich in einem gewissen Alter ist, wo man sagt, ja, der kommt dann nochmal 20, 30 Minuten und ist da voll da. Aber das ist vielleicht so ein bisschen ein Unterschied zur Breite des Kaders. Ja, also bei uns war es vielleicht so, dass man wirklich erstens meistens die 11, 12 Spieler, die wir gehabt haben, das waren eigentlich die da waren. Natürlich war das Team größer. Es war aber trotzdem auch so, dass der Kern einfach diese Stammelf war. Wenn da jetzt 2, 3 Spiele ausgefallen wären, wäre es natürlich auch anders gelaufen, glaube ich. Jetzt kann man schon sagen, dass man natürlich eine Breite hat. Du hast das richtig angesprochen in der Verteidigung. Innenverteidigerposition ist jetzt noch breiter. Das war ja bei uns mit Drago, mit Basti Brödel und mit Hinteregger eigentlich immer so gesetzt, die drei. Und ja, einer hat einmal nicht gespielt, aber das war so, dass eigentlich alle drei immer regelmäßig gespielt haben. Jetzt hast du noch einen größeren Pool, glaube ich, wo du zurückgreifen kannst. Mittelfeld ist das Gleiche. Das haben wir auch sehr gut besetzt. Die Frage, glaube ich, wird wirklich sein, was in der Offensive sein wird.
Ja, wenn man sich's durchliest, ist es ja eigentlich ein Wahnsinn, was für Spieler da noch mit dabei sind, vor allem jetzt auch im Mittelfeld, wenn man das so durchgeht, so Leipzig, Hoffenheim, Bayern, München, Borussia Dortmund, Werder Bremen, das sind ja jetzt auch nicht gerade die ganz unbekannten Clubs. Vielleicht bevor wir über die Offensive sprechen, wer kann denn diese Rolle von David Alaba so als wirklich der Superstar irgendwie einnehmen? Weil der David Alaba, klar, der ist Real Madrid-Spieler, der hat 100.000 Meistertitel gefühlt, der hat eine ganz eine andere Autorität. Wer ist da deiner Meinung nach der reinkommt? Wir haben uns da ein paar rausgepickt. Ich hab da einen Artikel geschrieben und gesagt, ja, dann so Wöber, Sabitzer, Schlager, Laimer, das können so welche sein, die da reingehen. Also wer wird denn dann, wenn der David Alaba nicht da ist, so diese Vorangehrolle übernehmen, wenn man das so sagen kann?
Ja, also bei dem, was du gesagt hast, kann ich nur jetzt da irgendwie gleich mal da eingreifen, weil richtig ersetzen, ja, hast du selber eigentlich schon wirklich vorweggenommen, kann ihn ja keiner. Also diese Erfahrung, die er hat und einfach auch diese Ausstrahlung fürs Team, dieses Selbstvertrauen, auch so dieser Siegeswille, was er mir immer ausgezeichnet hat, wirst du jetzt 1:1 nicht ersetzen können. Dafür musst du halt, wenn man mal auf Sportliche eingeht, sagen, derjenige, der dann statt einem David spielt, muss halt wahrscheinlich andere Attribute mit einbringen. Wenn ich jetzt einmal sage, zum Beispiel, dass er Kevin Danso spielen könnte statt ihm, ja, der hat halt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Schnelligkeit zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, und kann vielleicht mit diesen Aspektpunkten, ja, dass er da der Mannschaft etwas mitgibt, auch mit seiner Zweikampfstärke, wo man sagt, ja, dafür bringt er da noch ein bisschen mehr ein, trotzdem wieder nicht ganz ersetzen können. Das heißt, es wird dann einfach auf mehrere Spieler dann das dann zurückfallen. Rein von der Persönlichkeit, ja, Sabi ist ja schon ja, auch mehreren Jahren jetzt mittlerweile mit dem David und mit dem Marco so dieses Trio, das dieses Team eigentlich führt. Und ich muss auch sagen, wenn man in Sabi dann so ein bisschen sieht, wenn der Marco und der David nicht am Platz stehen, finde ich, ist bei ihm noch einmal mehr zu sehen, wie er hinauswächst aus seiner Persönlichkeit, aus seinem Auftreten. Habe selbst mit dem Sabia lange gespielt, was, dass er immer ein bisschen ein Ranzer ist. Aber habe das Spiel dann auch in Linz, glaube ich, das erste Quali-Spiel war das, beobachtet, wo auch David und Marco nicht gespielt haben. Und er hat einfach so eine positive Ausstrahlung gehabt, da hat das Team mitgerissen. Eigentlich genauso, wie man es ihn vorstellt oder wünscht, glaube ich. Und er hat das schon seit Jahren bewiesen, dass er eigentlich mit diesen zwei anderen einfach der Führer ist. Ja, und dann kommen halt im Hintergrund Spieler dazu, die vielleicht noch einmal ein bisschen mehr aus sich rauskommen müssen, vor allem in der Defensive, sage ich. Wenn jetzt dann ein Philipp Lienhardt spielt, ist er trotzdem ein bisschen ein ruhigerer Typ, aber macht es mit seiner Leistung auch immer sehr stark und muss vielleicht dann noch ein bisschen lauter werden. Ja, dann ist für mich so ein Spieler Christoph Baumgartner, der eigentlich zu diesen dreien ein bisschen aufschließen könnte jetzt, sage ich einmal, macht er sowieso, finde ich meiner Meinung nach, weil er in der Offensive für mich der Spieler ist, der da irgendwie am aktivsten, auch irgendwie so das Gesamtpaket für mich am größten ist, was 1 gegen 1 betrifft, was Attackieren betrifft, was Torabschlüsse betrifft, auch diese Torgeilheit, muss man sagen, hat er in sich. Für mich ist das ein Spieler, der da natürlich auch dazu gehört.
Du hast das vorhin schon angesprochen, die Offensive ist ja ein bisschen so ein Hemmschuh. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass Marko Arnautović spielen wird. Michail Gregoritsch spielt auch eine super Saison. Da muss man halt schon noch ein bisschen sagen, jetzt im Kader sind Andreas Weimann, gut, West Brom ist ein super Club. Man kann vielleicht auch den Baumgarten oder irgendwie immer noch ein bisschen vorziehen, aber dann wird es mit Maximilian Entrup vom TSV Eger-Glas Hartberg, jetzt nichts gegen ihn persönlich, aber schon ein bisschen eng. Warum haben wir denn diese Stürmer nicht oder ist das gerade eine Momentaufnahme?
Ja, zuerst muss man mal sagen, du hast mit dem Michi Gregoritsch jetzt einen, der das jetzt, glaube ich, auch schon über längere Zeit bewiesen hat, dass er der Stürmer ist, der trotzdem auch, damals wichtig ist, trifft. Hat er in dieser Quali auch bewiesen. Der Pluspunkt von ihm kommt dann noch dazu, dass er jemand ist, der extrem viel für die Mannschaft auch arbeitet, der attackiert vorne, der auch einmal so ein großer Stürmer ist, der sich aber trotzdem ein bisschen zurückfallen lassen kann, dort die Bälle sichert und dann eben diese Spieler, was du gerade aufgezählt hast, zum Beispiel am Baumgartner, nur ein bisschen mehr Räume geben kann, dass die dort reinsprinten können. Das heißt, das ist ja auch eine Qualität eines Stürmers. Dann hätte man mit dem Sascha Kalajdzic natürlich noch so einen Stürmer, der in der deutschen Bundesliga gespielt hat, Premier League gespielt hat, jetzt wäre er wieder in der deutschen Bundesliga. Das heißt, du hast ja schon einmal zwei große Stürmer vorne, ist ja nicht so schlecht. In der Vergangenheit, sage ich einmal, haben wir in Marc Janko bei mir gehabt und dann warst du eigentlich auch schon relativ dünn, sage ich jetzt einmal. Von daher ist es jetzt nicht so ein ganz ein großer Unterschied. Vielleicht haben wir aber einfach, ja, nachdem der Marco eben auch in ein gewisses Alter jetzt schon langsam kommt, nicht mehr diesen Spieler, der vielleicht für die ganz großen Momente sorgt, was jetzt auch die Spielerische betrifft. Dafür verteilt sich das Ganze für mich ein bisschen mehr auf Athletik, auf Attackieren. Du hast auch den Patrick Wimmer erwähnt. Ist auch ein Spieler, der das eigentlich sehr gut beherrscht und dem Team auch immer wieder gut getan hat, wenn er seine Körperlichkeit ins Spiel bringen kann. Sind halt ein bisschen andere Eigenschaften von den Spielern, finde ich. Wo es mehr vielleicht auch ein bisschen um dieses athletische Attackieren, Powerfußball geht und nicht mehr ganz so, ja, feine Klinge ist jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt, aber das war halt ein bisschen der Marco, für das er gestanden ist und das fehlt halt vielleicht jetzt ein bisschen. Ob das für einen Erfolg dann so hundertprozentig wichtig ist, wird man sehen, aber ganz so schlimm jetzt und so dünn in der Offensive sehe ich es auch nicht.
Ja, na, hoffentlich wird er ja fit. Vielleicht kann man das noch jetzt wirklich so aus Spielersicht einmal illustrieren. Ich habe mir jetzt rausgepickt, eben dieses 0:0 gegen Portugal, wo man gegen einen absoluten Superstar spielt. Was macht das denn mit mir als Gegner, wenn ich jetzt weiß, da kommt der David Alaba, da kommt der, was weiß ich, Cristiano Ronaldo, da kommt mein Marco Arnautovic mittlerweile halt auch beim zukünftigen italienischen Meisterstürmer. Also, was macht das mit dir als Spieler, wenn du weißt, okay, das ist jetzt nicht nur irgendein Gegner von einem guten Verein, sondern das ist wirklich top, top, top?
Ja gut, also da muss man vielleicht noch mal ein bisschen unterscheiden jetzt, wenn du jetzt sagst, wie wir gespielt haben gegen Portugal, Cristiano Ronaldo oder wenn es gegen Schweden gespielt hast, Ibrahimovic und solche Spieler, das ist halt einfach, wenn es selbst Defensivspieler dann warst, und hörst diese Namen, dann ist das natürlich etwas, die haben einfach eine Präsenz, eine Ausstrahlung, sind ja einfach diese Top-Spieler, die wir im Weltfußball haben oder gehabt haben, dann ist natürlich schon mal ein gewisser Respekt da. Und muss aber auch sagen, jetzt so wie es bei der EM war, jetzt während des Spiels denkst du jetzt dann nicht mehr großartig dran, sondern da gibt es natürlich die Aufgaben, die du hast, da möchtest du das bestmögliche Spiel abliefern und da vergisst du solche Sachen eigentlich. Also das ist dann irgendwie ja ein normales Duell. Aber rein, was im Vorfeld schon passiert, was an Präsenz von denen da ist, glaube ich, ist es bei Offensivspielern Norme ganz was anderes. Natürlich, wenn jemand hört, dass der David ja, bei uns ist, hat es natürlich auch eine andere Wirkung, als wie wenn er jetzt nicht am Platz steht. Weil man einfach weiß, wie er seine Mitspieler mitreißen kann. Glaube, einer seiner größten Stärken ist halt, ist dieser absolute Einsatzwille und dann einfach immer, ja, du merkst halt bei ihm immer wieder, dass er den Ball haben möchte. Da gibt es kein Verstecken bei ihm, da gibt es nicht irgendwo mehr Phase des Spiels, wo du sagst, ja, jetzt hat er mal lange Zeit keine Ballaktionen gehabt, sondern der möchte immer den Ball am Fuß haben, hat natürlich mit seinen Pässen ins Mittelfeld, auch gegen Deutschland, das Tor, was Christoph Baumgartner geschossen hat, was vom David hinten ausgegangen ist, das sind ja so Paradebeispiele, glaube ich, von ihm, was ihm so auszeichnet. Das schafft dann schon eine gewisse Wirkung auf einen Gegner. Trotzdem ist das Norm ja ein bisschen größer, glaube ich, wenn die Offensivspieler dann kommen. Darum ist natürlich ja umso wichtiger, dass der Marco trotzdem dabei ist, weil selbst wenn er jetzt zum Beispiel mal bei der Europameisterschaft auf der Bank sein sollte, dann weiß man halt, oder auch der Gegner weiß, wenn er reinkommt, dass es einfach ein Spieler ist mit einer Qualität, der in einer Aktion sehr viel ändern kann.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel Österreichs Gegner wärst, würdest du einen Christoph Lang genauso umschnitzen wie Marcel Sabitzer?
Ja, natürlich. Also das Wichtigste ist ja immer eigentlich beim Spiel sofort einmal zu zeigen, dass du keine Angst hast. Also Respekt ist immer da, aber es ist meistens so, dass die Mannschaft, die von Anfang an wirklich richtig aggressiv auftritt, dass die dann häufig auch einen Vorteil hat, wenn man einfach besser reinkommt und da ist eigentlich dann relativ egal, wer der Spieler ist, ob der schon 100 Länderspiele hat, ob der erst wenige Länderspiele hat, vielleicht bei demjenigen, der wenige Länderspiele hat, noch ein bisschen eindrucksvoller, weil er dann vielleicht noch ein bisschen eingeschüchterter ist.
Ja, da haben wir ein gutes Duo mit Laimer und Xaver Schlager, die das bewerkstelligen können und die auch
Die
durchaus.
definitiv, genau, die hast richtig erwähnt, die zwei.
Also der Xaver Schlager, glaube ich, ist jedes Mal, wenn er nicht am Fußballplatz ist, schaut er so aus, als ob er irgendwo im McFit wäre.
Ja, muss man mittlerweile auch sagen. Also rein von der Athletik, wenn du die Spieler siehst, bin ja letztens mit dem Sebastian Brödler mal, wie wir das Spiel übertragen haben, so am Spielfeld dran gestanden und dann haben wir auch mal gesagt, eigentlich Wahnsinn die Athletik, auch wenn es in Sabi zum Beispiel auch siehst, der war ja schon noch immer gut körperlich, aber mittlerweile ist er das ein richtiger Henker, auch breite Schultern und Xaver Schlager natürlich auch. Gut, Conny Leimer können wir jetzt nicht erwähnen, aber der macht es natürlich mit einer anderen körperlichen Präsenz,
Mit
ist das
seinen vier
trotzdem.
Beinen.
Ja, Wahnsinn, genau. Also auch was der abspult an Kilometern und das ist auch, glaube ich, ein großer Pluspunkt, wenn es das jetzt schon ist, das Mittelfeld, glaube ich, rein vom Laufband, und was die da ablaufen können, das ist dann halt natürlich schon einmal eine richtige Stärke von unserem Team.
Ja, jetzt sind wir eigentlich eh schon so richtig drinnen in meinem nächsten Themenkomplex, nämlich also schon 2016 haben wir so gesagt, na, Österreich, da könnte was gehen. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. 2020 respektive 2021 haben ein paar Zentimeter gefehlt, um Italien auszuschalten im Achtelfinale. Wenn man jetzt da vielleicht ein bisschen weniger den Ex-Fußballer und Ex-Teamspieler Florian Klein reden lässt, sondern den TV-Experten oder den Fußball-Experten, wenn man sich so das Starterfeld anschaut, wo kann es für Österreich hingehen, wenn man das alles zusammennimmt und einmal die rot-weiß-rote Brille abnimmt?
Ja, solche Sachen sind immer ganz, ganz schwierig zu prognostizieren, weil selbst wenn jetzt alle fit wären, der David wäre da oder Marco wären in einem absoluten Top-Zustand und wir hätten noch zwei, drei Spieler, wo du sagst, boah, das ist wirklich diese Elf, die für alles überraschen kann bei diesem Turnier, kann es trotzdem anders ausgehen. Weil erstens so ein Turnier, du hast innerhalb von, was sind das jetzt dann, vier, so 8 Tagen hast du drei Gruppenspiele. Wenn du in diesen 8 Tagen einfach ja, nicht der beste Leistung zeigen kannst als gesamtes Team, dann ist das Ganze schnell vorbei. Das muss man bei so einem Turnier ja immer wissen und das habe ich auch selbst ja, schmerzhaft erleben müssen. Das heißt, es kommen da Faktoren dazu, die man einfach nicht teilweise auch beeinflussen kann. Von daher schwierig, aber trotzdem, also unserem Team, das haben sie auch bewiesen jetzt, glaube ich, gegen Deutschland. Das war ja so ein Spiel gegen einen großen Gegner, wo man wieder mal gesehen hat, wo unsere ganz großen Qualitäten, glaube ich, auch liegen. Jetzt haben wir in der Gruppe mal schon ganz sicher zwei solche Mannschaften, die vielleicht jetzt rein von der Qualität her vom Fußballerischen über uns zu stehen sind. Und da können wir natürlich mit unserer Qualität richtig dagegenhalten und überraschen. Und dann kann von bis sehr, sehr viel zustande kommen bei dem Turnier.
Ja, wenn man sich, also ich habe mir da gedacht, bei der Auslosung viel schlimmer hätte das jetzt nicht mehr kommen können, weil wenn man sich die Töpfe anschaut, natürlich das eine Top-Team hat man immer dabei, aber ich glaube Niederlande und Kroatien und Tschechien, das wären so die schweren gewesen. Es hätte auch Schottland, Slowenien, Slowakei sein können. Und ja, aus dem vierten Topf andererseits dann wieder Italien. Aber was kann man mit so einer Auslosung machen? Jetzt kommen drei weiter. Jetzt werden wir dann sehen, wer da der dritte Gegner ist. Man wird wahrscheinlich den Playoff-Sieger besiegen müssen und gegen Frankreich oder die Niederlande anschreiben. Mit 3 Punkten wird es relativ schwierig. Kann das umgekehrt auch einen gewissen Druck wegnehmen? Weil ich erinnere mich jetzt an 2016 zurück. Da haben wir schon gesagt, ja, und da, die haben so gut gespielt, da geht was. Und dann baut sich da so ein massiver Druck auf. Dann hat man noch damals eben mit Ungarn und mit Island Gegner gehabt, wo man jetzt vielleicht, also die einfach nicht Niederlande und Frankreich sind, ja. Kann das vielleicht leichter sein, wenn man jetzt dann doch wieder in dieser Außenseiterrolle ist, weil halt einfach, braucht man nicht diskutieren, Frankreich und die Niederlande einfach deutlich über Österreich stehen.
Ja, ist ein sehr guter Punkt, den du da so erwähnst und kann ich mir genauso hineinversetzen, wie es bei uns war. Also du, bei der Auslosung haben wir mit Portugal immer eine Mannschaft gezogen, eine Nation gezogen, wo jeder gesagt hat, hey, richtig geil, wir haben eine große Nation, Cristiano Ronaldo ist dabei und dann haben wir halt Ungarn und Island und als Gruppendritter ist ja auch die Möglichkeit, dass du aufsteigst. Das ist schon sehr positiv und Euphorie riesengroß. Natürlich malt man sich selbst dann auch so ein bisschen das zurecht, wie man sich das Ganze vorstellt. Und dann kommt es ganz anders. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz ein wichtiger Punkt, der jetzt eben da bei uns zustande gekommen ist. Ich war ja selbst bei der Auslosung oder habe es halt in Salzburg haben wir es übertragen und habe mir dann auch gedacht, ja, wenn jetzt Italien auch noch kommt, dann wäre das natürlich der Super-GAU. Und ist aber dann mit den Niederlanden und Frankreich natürlich auch zwei absolute Top-Nationen. Und es nimmt natürlich an Druck ein bisschen raus. Ist logisch. Also, wenn man dabei ist beim Turnier, möchte man natürlich weiterkommen. Aber wenn es halt nicht der Fall ist und du machst super Spiele und die sind aber einfach besser, ja, dann ist es trotzdem bitter, aber dann ist es was anderes als bei uns war, glaube ich. Wo du einfach auch auf was anderes aufbauen kannst dann. Trotzdem bleibe ich dabei, wenn wir immer davon reden, dass wir gegen spielstarke Nationen einfach besser auftreten, dann glaube ich, ist das für uns auch das Richtige. Natürlich, wenn du das jetzt wünschen könntest, dann sage ich auch sowas, ja, Schottland oder Slowakei wäre irgendwas besser gewesen. Andererseits, genau unsere Qualitäten beim Spiel perfekt einzusetzen, kann für uns ein großer Pluspunkt sein. Und da werden wir dann einfach auch ein bisschen mehr Räume haben. Und bleibt dabei, wir haben einfach da eine Mannschaft ganz sicher am Platz, die halt körperlich extrem auf einem hohen Level agieren kann, was einfach das Pressing betrifft, was intensive Läufe betrifft. Und das ist ja etwas, was unser Team auszeichnet. Das haben wir auch immer gesagt, wie Ralf Rangnick installiert worden ist als Teamchef, dass dieser Trainertyp perfekt zu dem Spielermaterial passt, das wir haben. Und ja, das glaube ich, ist dann auch so dieser Punkt, den man noch da eben dann irgendwie analysieren kann, ob das dann genauso gepasst hat.
Die Frage, ob Ralf Rangnick dazu passt, brauche ich jetzt auch nicht mehr stellen. Möchte jetzt vielleicht noch so ein bisschen statistisch das einordnen, weil wir dann immer sagen, ah, Ralf Rangnick ist jetzt so super. Die Spieler oder die Qualität der Spieler ist schon noch schon länger hoch. Also es gibt wenig Spiele, wo Österreich wirklich eins auf die Mütze gekriegt hat. Also das war jetzt schon wirklich vor 3 Jahren Dänemark und Israel, wo man mit mehr als 3 Toren Unterschied verloren hat. Das ist 2022 und 2023 nicht passiert. Das heißt, eine Grundqualität war ja auch schon davor da, denke ich mir. Aber was mich, glaube ich, oder was mich definitiv noch einmal mehr interessieren würde, ist, wie ist denn das so, wenn man im Teamcamp ist? Also, was geht davor? Wie ist man da abgeschottet? Nimm uns da vielleicht ein bisschen mit, wie das ist, wenn man dann halt so wirklich zur Europameisterschaft fährt. Dann haben wir so seinen Zimmerpartner und ja. Paar Insights.
Ja, also das muss ich sagen, war einer der schönsten und prägendsten Sachen eigentlich in meiner ganzen Karriere, muss ich sagen, generell das Nationalteam, weil die Phase, die wir zum Beispiel gehabt haben, jetzt auch unter Marcel Koller, war es ja auch so, dass da schon eine lange Zeit, über 2 Jahre, glaube ich, oder sogar nur mehr fast immer die gleichen Spieler einberufen worden sind, weil das halt nur immer zu dem Zeitpunkt auch die Besten waren und da entwickelt sich dann natürlich auch ein Teamgeist und eine Vorfreude auf die Lehrgänge. Du hast ja dann so im, was war das, September, Oktober, November jeweils 10 Tage gehabt und eigentlich hat sich jeder nur mehr auf diese 10 Tage gefreut, wenn wir wieder zusammengekommen sind. Dann bist du zwischendurch wieder zum Verein und du hast dich schon wieder gefreut aufs nächste Mal, weil einfach das ja, erstens was extrem Großartiges war, dass man erstens für sein Land spielen kann und dass man halt noch erfolgreich ist und so eine schöne Zeit hat. Und ich glaube, so kommt man das jetzige Nationalteam auch vor, dass die wirklich gern beisammen sind, dass jeder ja, sich auch beweisen muss natürlich, weil was wir auch schon oft geredet haben, dass einfach der Kader breiter ist, dass es immer mehr Spieler gibt, die in super Ligen bei tollen Mannschaften spielen und es ist schon mal schwierig, da reinzukommen. Das heißt, es kommt dann eine gewisse Ehre auch dazu, dass man dabei ist und das möchte man natürlich verteidigen. Und wenn du dann speziell jetzt vor der Europameisterschaft wirklich einmal länger beisammen bist und eine lange Vorbereitung hast, dann auch dein Zimmerpartner, mit dem du wahrscheinlich ja auch schon jetzt längere Zeit immer beisammen bist, da entwickelt sich einfach ja, Freundschaften, wo du dann zum Beispiel am Abend nicht nur mit deinem Zimmerpartner, sondern mit, weiß ich nicht, 10, 12 Leuten noch beisammen bist und das haben wir in der Vorbereitung auch gehabt. Wir haben dann Tischtennis gespielt, waren da einfach sehr kreativ und haben uns alle möglichen Spiele ausgedacht, wo wir ein bisschen unsere Freizeit gemeinsam verbringen können. Nebenbei natürlich auch sehr hart trainiert, muss man sagen, in der Vorbereitung, weil das einfach dann auch nochmal wichtig ist, dass du nochmal so einen Reiz setzt. Aber wenn du so lange Zeit beisammen bist, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass du einfach gut verstehst. Aber das ist bei dieser Elf, die wir jetzt haben, glaube ich, auch richtig zu spüren. Muss man sie nur mal ein bisschen beobachten. Ja, wenn so Beiträge vom ÖFB auch kommen, irgendwie auf Instagram oder so, da sieht man dann schon, dass einfach die Harmonie trotzdem auch wirklich gut passt.
Aber man muss es wahrscheinlich auch viel steuern. Also ich meine, damals gab es ja dann diese eine Geschichte aus einem Gratis-Medium, die gemeint hat, dass da Teller geflogen sind. Aber es kann ja auch zu Bresel kommen, wenn man so lange auf einem Haufen ist, ne? Weil man ist halt weg von der Familie. Viele haben wahrscheinlich auch schon Kinder, Partnerinnen. Da muss, glaube ich, der Teamchef oder der Verband wirklich drauf schauen, dass da alles passt, oder?
Das ist extrem wichtig sogar, ja. Es muss natürlich diese, ja, diese Balance zwischen abgeschottet sein und sie extrem gut auf ein großes Turnier, auf ein großes Ereignis vorzubereiten und aber trotzdem, dass man das nicht zu sehr abkappt vom ganzen normalen Leben, weil, wie du es gesagt hast, also mit Familien, mit Freundinnen, mit Kindern, ist das schon noch wichtig, haben wir auch gehabt. Wir haben dann in Frankreich unser Quartier bezogen und dann haben wir auch einmal an einem Tag die, unsere Familien kommen können, sind halt die Frauen mit den Kindern kommen und haben einen Tag verbracht mit einer Grillerei. Also das gehört natürlich dazu, beginnt aber auch schon vorher einfach, dass du während der Vorbereitung, wo du dann der Trainingslager hast, ich glaube, ist dann in Windischgarten, glaube ich, wenn ich wirklich richtig liegt da jetzt, aber ich weiß gar nicht, ob allein da schon musst du einfach auch für Alternativen sorgen, dass du einfach ein bisschen Abwechslung hast, weil ich glaube, man trotzdem besten Leistung kannst du immer dann bringen, ja, wenn du einfach so einen normalen Tagesablauf hast und bin mir aber 100% sicher, dass das Trainerteam und die Verantwortlichen das mehrmals durchsprechen werden, weil das gehört einfach mittlerweile dazu, dass du da jeden Tag planst, dass da einfach auch diese Abwechslung da ist. Und Hauptaugenmerk braucht man nicht drum rumreden, ist natürlich dann die Zeit am Trainingsplatz. Aber das ist nach einer langen Saison dann zeitweise auch gar nicht so einfach, dass man da bei jedem Spieler nochmal richtig einen Reiz setzt. Aber das auch da mache ich mir keine Sorgen, dass das wirklich perfekt gemacht wird.
Ja, ich glaube, Spielekalender ist so und so dann wieder ein ganz eigenes Thema, wenn man sich dann anschaut, dass manche Leute, was weiß ich, 50 Saisonspiele, ich glaube, 60 sind möglich, wenn du alle Nationalteamspiele spielst und dann hast noch die großen Ereignisse. Das ist schon sehr hart für diesen erlesenen Kreis, der da am Platz unterwegs ist. Apropos erlesener Kreis, wir haben jetzt einen Kreis an Spielern, der jetzt auf die Slowakei und die Türkei trifft. Was kann man sich von diesen Spielen jetzt abschließend erwarten? Das ist ja, sage ich einmal, nicht mit Frankreich und den Niederlanden vergleichbar. Ja, welche Lehren wird man daraus ziehen können?
Ja, ich denke, dass die Gegner, gegen die wir jetzt spielen, schon auch gut ausgewählt worden sind. Also wir haben ein absolutes Topspiel gegen Deutschland gehabt, wo wir eine große Nation in einem Test bei uns gehabt haben, wo wir sehr gut gespielt haben, wo man gesehen hat, ja, inwiefern, dass wir da mithalten können oder wo wir sogar ein bisschen vorn sind. Und jetzt macht es natürlich auch absolut Sinn, gegen Nationen zu spielen, die selbst auch bei der Euro sind, die auch auf einem ähnlichen Niveau sind wie wir. Und was die ganzen Duelle natürlich noch brisanter machen, ist einfach jetzt diese Wichtigkeit nach dem Ausfall vom David, weil das wird natürlich das Hauptaugenmerk sein. Wenn wir da jetzt zum Beispiel nicht gut performen und machen, ja, oder sind offen zum Beispiel in der Defensive, dann wird das Thema natürlich größer werden. Sollten wir da aber ja, einfach auch ein Innenverteidiger-Duo haben, das extrem gut miteinander harmoniert, dann wird es vielleicht schon mal ein bisschen ruhiger werden, das Ganze. Deswegen glaube ich, sind die zwei Spiele ganz, ganz wichtig für uns.
Ja, ich glaube, Slowakei ist auch wenn sie jetzt Top 2 waren, wahrscheinlich trotzdem fußballisch nicht 100% dort, wo Österreich ist aktuell und gegen die Türkei ist, glaube ich, ja, da weiß man irgendwie so gefühlt nie, was einen erwartet.
Ja, also gegen die Türkei, wie du gesagt hast, habe auch selbst zwei, dreimal, glaube ich, in die Türkei gespielt und das sind immer Fußballer, die technisch schon sehr, sehr stark sind, wo aber teilweise auch ja, ein bisschen ein wildes Spiel herauskommen kann. Aber wenn man sich meinen Kader durchschaut von der Türkei, glaube ich, ja, da ist fast jede Top-Liga vertreten. Also Deutschland sowieso, da ist bei Benfica ein Spieler, da ist in England ein Spieler, also wirklich überall. Und das ist mit uns, glaube ich, auch mittlerweile so, ja, auf einem Niveau, sage ich mal. Und bei der Slowakei sehe ich es ähnlich, dass wir schon, glaube ich, von der Qualität her besser sind. Aber ja, viel Unterschied, muss man auch sagen, ist dann immer. Also jede Nation, die sich für das große Ereignis qualifiziert hat, hat in den eigenen Reihen Top-Spieler. Ja, und deswegen wird es, glaube ich, auch umso interessanter, weil das bei uns natürlich schon jetzt wegfällt mit zwei Top-Spielern, David Marco. Wie geht das Team halt damit um? Weil man weiß selbst, glaube ich, wenn dann die Spiele vor der Euro nicht mehr so gut sind, dann wird der Druck einfach auch ein bisschen größer. Dann heißt es halt immer, ja, was passiert, wenn die nicht zurückkommen? Reicht es an Qualität? Das kann dann für die Spieler auch ein bisschen unangenehm sein. Deswegen, glaube ich, sind die schon alle wirklich daran interessiert. Absolutes Top-Spiel und bei diesem Spiel, glaube ich, auch wichtig, das Ergebnis zu liefern, ja, weil normal sagt man immer bei Testspielen, ja, Leistung extrem wichtig, aber ich glaube, in der Situation vielleicht einfach das Ergebnis auch noch mal ein bisschen wichtiger als sonst.
Ja, vielleicht letzte Frage noch dazu. Jetzt sind ja auch einige Spieler aus der heimischen Liga mit dabei. Das war ja auch immer, ist immer ein großes Thema. Mein, der Serienmeister nimmt die Besten, egal woher sie kommen, weil er es auch kann. Ja. Auch Sturm Graz verlässt da quasi diesen österreichischen Weg. Laufen wir der Gefahr, vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung zu rennen, wenn man jetzt so eigentlich mehr mit einem Auge auch auf Transfererlöse schielt und nicht so sehr darauf, okay, welche Spieler werden da ausgebildet oder werden dann halt andere Clubs diese Spieler ausbilden im Rapid und Austria, die dann eher auf Eigengewächse oder auf heimische Spieler setzen?
Ja, also da muss man sagen, dass einige Junge dann schon in jungen Jahren auch ins Ausland gehen. Die darf man auch nicht vergessen, dass sehr, sehr viele, die bei uns im Nachwuchs wirklich richtig gut sind, dann auch aus dem Ausland schon gejagt werden, ob es jetzt Deutschland ist oder Italien auch zeitweise, was in der Vergangenheit auch immer wieder. Das ist natürlich auch ein Punkt, den man beachten muss. Dann hast du die zwei Vereine mit Sturm und mit Salzburg erwähnt, die einfach auch mittlerweile die Möglichkeit haben, glaube ich, auch Talente aus anderen Ländern zu uns holen, weil halt einfach auch die Spieler mittlerweile merken, wenn man nach Österreich kommt und dort gut performt, dann ist die Chance relativ groß, dass man auch zu einem guten Verein kommt. Macht es vielleicht für die eigenen Talente ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, wenn man jetzt auch Sturm Graz zum Beispiel anspricht, bin ja ein bisschen jetzt von der Ferne, das zu beurteilen ist nicht ganz so leicht, aber muss halt einfach ein österreichischer Talent besser sein als ein ausländisches. Also das, auch wenn man sagt, das ist ein einheimischer Verein, wo man auf die Jugend setzt, im Endeffekt geht es darum, ja, Erfolg zu haben und bei solchen Vereinen natürlich auch, ja, Geld zu verdienen. Das ist ja auch, hat der Sturm auch ganz klar gesagt, Ausbildungsverein, sie müssen mit Transfers auch was verdienen. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die jungen Talente hochkommen. Glaube auch, dass in den Akademien sehr, sehr gut gearbeitet wird. Aber so, dass jetzt in letzter Zeit ein richtig junger Spieler so mit 16 schon mal bei einer Kampfmannschaft auch gespielt hat, so wie es zum Beispiel jetzt bei Lille war, die gegen Sturm gespielt haben, wo ein 16-Jähriger im Mittelfeld gespielt hat, sehe ich dabei auch nicht als Österreicher. Von daher ist da sicher ein bisschen aufzuholen. Vor allem dann auch wünschenswert wäre es natürlich auf diesen Positionen, was wir auch angesprochen haben. Also Stürmer, ganz vorne jemand, der einfach wieder für diese Tore sorgt. Das ist, glaube ich, ganz schwierig auch auszubilden mittlerweile. Aber das wäre natürlich einmal so eine Sache, wo man sagt, wäre für Österreich schon auch wieder gut, einen einheimischen Jungen, der sich da durchsetzt, zu haben. Weil das ist eben bei Salzburg mittlerweile auch nicht mehr der Fall, muss man sagen. In der Offensive sind das oft Spieler, die einfach keine Österreicher mehr sind.
Ja, na dann werden wir da ein besonderes Auge drauf haben, wie sich das entwickelt und auch ein besonderes Auge auf die zwei kommenden Länderspiele und dann in weiterer Folge auf die Euro. Florian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, machen wir noch einen lustigen Ergebnistipp. Wie gehen die Spiele aus?
Das ist normal auch immer einer der letzten Fragen, wenn wir im Vorbericht im Fernsehen sind. Und ja, so Ergebnisse zu tippen, immer ganz schwierig. Also ich glaube trotzdem, dass Österreich gegen die Slowakei gewinnen wird. Ergebnis kann ich da ehrlich gesagt nicht sagen, aber gegen die Türkei wird schwierig. Da tippe ich auf ein Unentschieden.
Okay, ein Sieg, ein XL für alle, die wetten wollen und es nachher Florian kleinschieben wollen.
Ja,
Ich
genau,
danke
müssen wir noch so ein
sehr.
Disclaimer machen, glaube ich, oder?
Ich danke sehr und ja, danke fürs Dabeisein und auf Wiederhören.
Ich sage danke, hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Minuten FM.